Von Boom bis Z, der Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen.
Ich will das Geld nicht, ich will halt lieber meine Freizeit.
Mein erster Eindruck war einfach nur absolute Hölle. Und dann habe ich mich halt sozusagen angepasst und gelernt, das Gute für mich rauszuziehen.
Kam da an und dachte mir auch so, was machst du ja eigentlich? Du bist hier ganz allein und du kennst hier niemanden.
Es gab auch unschöne Erlebnisse mit männlichen Patienten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boom bis Z. Auch diesmal wird Jana für mich die Moderation übernehmen und ihr könnt euch auf eine sehr tolle Folge freuen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boom bis Z, dem queer-feministischen Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen. Ich bin Jana, ehemalige Praktikantin und nun ehrenamtlich bei den Frauenseiten aktiv. Die ein oder andere von euch kennt mich vielleicht auch schon aus der ein oder anderen Podcast-Folge. Ich springe heute für Renate ein und werde das Gespräch ein bisschen moderieren. Wir möchten heute über Pflege sprechen, einen Beruf, der oft als selbstverständlich gilt, aber ohne den unser Gesundheitssystem zusammenbrechen würde. Warum entscheiden sich viele Krankenschwestern und PflegerInnen dazu, diesen Beruf wieder zu verlassen? Wir hören Geschichten aus dem Alltag über Überlastung, Verantwortung und die unsichtbare Care-Arbeit, die noch immer meist von Frauen geleistet wird. Pflege ist nicht nur ein Job, sie ist auch ein feministisches Thema. Um über all diese Themen zu sprechen, haben wir zwei tolle Gästinnen heute zusammengebracht. Mir gegenüber sitzt zum einen Katrin, aktuell Praktikantin bei uns, und zum anderen Carola, die auf uns zugekommen ist und sich gerne freiwillig bei uns engagieren möchte, was uns natürlich sehr freut. Und so viel darf ich, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Ihr habt beide mal in der Pflege gearbeitet, tut es mittlerweile aber nicht mehr. Und erst einmal natürlich schön, dass ihr beide da seid. Und zum Einstieg würde ich mit unserer klassischen Podcast-Frage beginnen. Wir sind ja schließlich ein generationenübergreifender Podcast. Und daher schließt sich natürlich gut die Frage an, welcher Generation ihr euch beide zuordnen würdet.
Also bei mir ist das ja so, ich bin so ein Zwischending irgendwie. Also so Millennial und Gen Z, so Zillennial sagt man ja. Und ich bin damit eigentlich so zufrieden, sage ich jetzt mal.
Also ich bin auf der Grenze zwischen Gen X und Elder Millennial. Und ich habe mich aber schon immer der Gen X zugehörig gefühlt. Und deshalb würde ich das auch immer so verfechten.
Könnt ihr euch also auch mit dem identifizieren, was eurer Generation vielleicht so klassischerweise zugeordnet wird? Manchmal gibt es so Stereotype, die so für jeweilige Generationen sprechen.
Manchmal schon, weil dadurch, dass ich ja jetzt so mit Mitte 20 angefangen habe zu studieren, dass sehr viele junge Menschen in meinem Studiengang sind. Und da merke ich schon manchmal so den Unterschied, aber jetzt auch nicht so wirklich. Also ich würde schon so Gen Z, Zillennial-mäßig so, fühle ich mich eigentlich, ich fühle mich wohl damit, sagen wir so.
Also ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall ziemlich widerstandsfähig bin, weil den Gen Xern wird ja auch immer so nachgesagt, dass wir so ein bisschen verwildert auch noch aufgewachsen sind. Es gab ja bei uns eben auch noch keine sozialen Medien, es gab gar keine Handys, die kamen erst, als wir schon junge Erwachsene waren. Und deshalb sind wir sehr viel unbeaufsichtigt gewesen. Wir mussten auch viele unserer Probleme einfach selber lösen. Und da würde ich sagen, da sehe ich mich auf jeden Fall sehr drin.
Wunderbar, jetzt haben wir euch schon ein bisschen besser kennengelernt. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Thema und starten einfach mal beim Start eures Werdegangs, wo alles begonnen hat. Und da liegt natürlich die Frage nahe, wie ihr in den Beruf gekommen seid. Was hat euch motiviert, in die Pflege zu gehen?
Genau, also ich habe nach dem Abitur die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Das hieß aber auch damals schon gar nicht mehr Krankenschwester, sondern Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und ich habe das aus zweierlei Gründen gemacht. Einerseits deswegen, weil ich das von meiner Mutter auch kannte, dass man sich um andere kümmert, dass man pflegt. Also meine Oma hat auch bei uns gelebt, seit ich 9 war. Und meine Mutter hat sie immer gepflegt, hat alles für sie gemacht. Und ich bin auch für sie eingesprungen, wenn sie mal nicht da war. Und habe mich dann um meine Oma gekümmert. Und ich hatte auch so ein Selbstbild von, ich kümmere mich. Und das machen gute Menschen auch so. Und das machen auch Frauen vor allen Dingen so. Und das andere war aber auch, dass ich einfach auch gerne schnell von zu Hause ausziehen wollte und dass damals die Krankenpflegeausbildung im Vergleich zu anderen Ausbildungen wirklich gut bezahlt gewesen ist. Also konnte mir damals schon eine kleine Wohnung leisten, was viele von meinen MitschülerInnen eben nicht konnten von ihrem Ausbildungsgehalt. Und das hat mich auch gereizt, weswegen ich dann eben nicht studieren gegangen bin, sondern mich dafür entschieden habe, direkt die Ausbildung zu beginnen.
Also bei mir war das tatsächlich so, auch nach dem Abitur, aber nicht direkt. Ich wollte tatsächlich eigentlich immer Medizin studieren. Ich habe richtig früh angefangen, so Arztserien zu gucken. Es gibt auch eine Serie Nip/Tuck zum Beispiel. Da geht es um Schönheitschirurgen, so eine Praxis. Die habe ich, da war ich, weiß gar nicht, wie alt ich da war. Und irgendwann dachte ich, ich will da auch. Ich finde alles, was mit Medizin so zu tun hat, fand ich immer richtig cool. Und nach dem Abi habe ich dann nicht direkt irgendwie studieren können, weil mein NC viel zu schlecht war. Und das war mir aber auch bewusst. Und habe dann nach dem Abitur aber erstmal so ein Jahr eigentlich nichts gemacht, muss ich sagen. Außer ich war auf einer Weltreise und habe dann nebenbei gearbeitet. Und irgendwann kam aber dieser Gedanke so, du willst was mit Medizin machen. Und ich bin sowieso generell so total, ich will immer helfen und irgendwie auch so der Gesellschaft irgendwie sowas geben, hatte ich so das Gefühl und habe dann so gedacht, mach doch einfach die Ausbildung. Und dann habe ich mich beworben und habe dann natürlich relativ schnell die Zusage bekommen und das hat sich in dem Moment komplett richtig angefühlt und ich war auch wirklich richtig glücklich und da kam das bei mir irgendwie zu. Ich muss auch sagen, ich habe in der Schulzeit, ich glaube in der Oberstufe muss man glaube ich ein Praktikum machen, ich weiß nicht mehr genau, ist schon so lange her, aber da habe ich auch mein Praktikum im Krankenhaus gemacht, auch Pflege und da bin ich dann, das war halt, da wusste ich, das ist meins, das fühlt sich richtig an und ich mache das jetzt.
Mögt ihr einmal erzählen, in welcher Fachrichtung ihr gearbeitet habt?
Also nach der Ausbildung habe ich direkt gearbeitet, IMC Weaning Station ist das. Das ist so Intermediate Care, also wie so eine, ist nicht eine richtige Intensivstation, aber die Patientinnen werden da auch am Monitor überwacht und so zum Beispiel, wenn man allergische Reaktionen hat und das muss jetzt 24 Stunden überwacht werden, so zum Beispiel. Aber wir hatten auch eine Weaning, das ist so die Entwöhnung von Beatmeten. Patienten, die dann so ein Tracheostoma haben, also so ein, kann man sich vorstellen, wie so ein kleiner Schlauch, der durch den Hals schon geht, also nicht durch den Mund. Und genau, die waren an der Maschine, haben da, dann wurden halt beatmet und dann ging es so ein bisschen um die Entwöhnung vor allem. Und ja, das war so meine Station.
Ich habe erstmal ein paar Jahre in der Hauskrankenpflege gearbeitet. Auch dann gar nicht in Bremen, sondern in Wuppertal, weil ich aus Bremen weggegangen bin. Das war eine Zeit, in der man auch gar nicht so gut eine Arbeitsstelle auf einer Station bekommen hat. Also tatsächlich war das eine Zeit, in der Krankenpflegerin noch ein so beliebter Beruf gewesen ist vor 25 Jahren, dass es schwierig war, stationär eine Stelle zu bekommen. Deshalb habe ich dann in verschiedenen Hauskrankenpflege Betrieben gearbeitet, habe da auch die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht und wusste aber auch eigentlich immer, dass ich gerne wieder stationär arbeiten möchte, weil das wirklich eine sehr harte Arbeit ist, nochmal ganz anders als auf einer Station. Und von da aus habe ich dann auf einer Alkohol- und Medikamentenentgiftungsstation einige Jahre gearbeitet und danach, also bis zuletzt, auf einer psychosomatischen Station.
Und was waren so eure ersten Eindrücke in der Ausbildung oder als dann die Ausbildung vorbei war und ihr, sag ich mal, in Anführungszeichen richtig gestartet seid?
Also bei mir war das, muss ich sagen, am Anfang in der Ausbildung, wir hatten 2 Monate erst nur Theorie. Das heißt, wir sind zur Schule da gegangen, Berufsschule, und war alles total geil, weil es hat alles mit Medizin zu tun gehabt. Du lernst so den Körper kennen, fand ich richtig toll. Und dann hast du in der Ausbildung halt verschiedene Einsätze, verschiedene Bereiche. Und mein erster Bereich war Geriatrie. Und das ist so mit älteren Menschen. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, nach der ersten Woche habe ich geweint und wollte abbrechen. Und dann aber irgendwie dachte ich so, das ist alles halt ganz komplett neu, so irgendwie und so viel Verantwortung, lernst so viel Neues irgendwie auch kennen. Auch wenn ich das Praktikum schon vorher hatte, es ist trotzdem irgendwie was anderes gewesen. Und dann, der Einsatz ging 6 Wochen insgesamt und dann irgendwann merkt man so, das sind so richtig Geschichten, mit den Menschen zu arbeiten. Ich war auch total schüchtern und wusste gar nicht, wenn ich zum Beispiel Essen anreichen sollte, woher weiß ich denn, wie man was schmiert oder, ne? Also dieses, dass du mit den Menschen einfach sprichst, so das, da hatte ich voll Hemmungen irgendwie. Am Ende war das so ein schöner Einsatz und ich habe richtig gemerkt von der Ausbildung Anfang bis Ende, wie persönlich man sich auch einfach weiterentwickelt. Also die Ausbildung finde ich jetzt in der Pflege oder generell, ich glaube mit Menschen vielleicht auch, aber jetzt in der Pflege, hat mich so weitergebracht irgendwie und am Ende war ich total happy und wusste aber auch, Geriatrie ist nicht meins, da will ich nicht arbeiten, sondern eben IMC Weaning, das ist auch die Station, wo ich meine Prüfung tatsächlich dann gemacht habe, die praktische.
Ja, ich habe mich da gerade sehr wiedergefunden in dem, was du gesagt hast. Bei uns war das damals noch so, dass wir erstmal 4 Wochen nur Theorie hatten und ich weiß, dass wir alle ganz viel Hemmungen davor hatten, wie das auch mit der Körperpflege sein soll, gerade wenn man dann auch Männer pflegen sollte. Das hat uns in den ersten 4 Wochen sehr beschäftigt und meine erste Station war eine internistische Station, also da sind eben Menschen, die an inneren Organen erkrankt sind und meine ersten Dienste waren Spätdienste. Und ich musste mich ja auch erstmal an dieses ganz veränderte Arbeiten so gewöhnen. Also einfach erst mittags irgendwo hinzufahren und erst dann wirklich am späten Abend oder schon fast in der Nacht wieder zu Hause zu sein. Das war für mich so als 19-Jährige auch eine ganz neue Erfahrung und ich fand es grauenhaft. Ich fand es ganz schrecklich, wie mit den Menschen umgegangen wurde, obwohl das eine private Station war. Gab es eben auch nicht private PatientInnen. Und ich kann mich vor allen Dingen daran erinnern, wie eben Menschen mit Bauchspeicheldrüsenentzündungen und so weiter, wie die behandelt worden sind, weil da gewisse Vorurteile dann auch im Raum standen oder weil die Menschen vielleicht auch wirklich Alkoholmissbrauch betrieben haben. Das ist ja häufig der Zusammenhang, der dann tatsächlich da ist oder eben auch nur dazu gedichtet wird. Und dass das wirklich zum Teil menschenverachtend gewesen ist. Und ich kann mich erinnern, wie ich meine Mitschülerin abends im Fahrstuhl traf. Wir hatten beide Feierabend um 21:30 und wir haben uns nur angeguckt und wir haben beide wirklich in unsere leeren Gesichter geschaut und haben gar nichts mehr gesagt. Und ich habe auch erstmal geweint zu Hause und habe gedacht, warum mache ich das? Das ist grauenhaft. Und mit der Zeit wurde es besser. Man hat seine eigenen Grenzen gelernt zu überwinden. Man hat gelernt, besser in den Kontakt mit Menschen zu treten und auch mit den KollegInnen. Dadurch, dass man ja verschiedene Stationen durchläuft, lernt man ja auch beständig einfach neue Menschen kennen. Und auch daran musste ich mich erst gewöhnen. Aber mein erster Eindruck war einfach nur absolute Hölle. Und dann habe ich mich halt sozusagen angepasst und gelernt, das Gute für mich rauszuziehen.
Ich muss da kurz was zu sagen, weil ich habe damals nämlich beim Praktikum auch, das war Körperpflege, vor allem bei Männern.
Mhm.
Ich war ja 16, 17 und ich habe auch gesagt im Praktikum, ich möchte das nicht. Und da durfte ich das ja auch noch sagen. Und ich weiß nicht, ich wurde dann natürlich älter, mit 19, Anfang 20 habe ich dann die Ausbildung ja angefangen. Und da habe ich auch so ein bisschen das, wir hatten aber auch in der Theorie dann schon diese, wie man damit umgehen kann und so. Und irgendwann wird einem dann bewusst, dass das gar kein Thema ist eigentlich, weil diese Menschen brauchen deine Hilfe und sind darauf angewiesen und es ist irgendwie dann so total normal geworden. Irgendwie, ja. Da muss ich auch drüber nachdenken gerade. Das hat sich komplett geändert. Da hatte ich nämlich am Anfang, wo ich vor der Ausbildung stand, so voll mir auch Gedanken gemacht. Ja. Aber eigentlich ist es, also das geht dann einfach weg, weil andere Dinge einfach viel wichtiger sind.
Ja,
spannend, was sich dann so verändert im Laufe der Zeit, wenn man auch älter wird und erfahrener wird. Und ihr habt es ja auch gerade schon so ein bisschen angesprochen, als junge Frau sozusagen Männer zu pflegen, da so dieser Geschlechterunterschied, der ja einfach besteht. Und ich habe vorhin ein bisschen recherchiert. Laut Bundesagentur für Arbeit arbeiteten im Jahr 2023 82% Frauen. Das entspricht 1,39 Millionen aller Pflegekräfte. Und dementsprechend ist natürlich der Frauenanteil deutlich größer als der Männeranteil. Hattet ihr in der Ausbildung oder auch später dann in eurer Arbeit auf der Station den Stationen das Gefühl, dass Pflege als in Anführungszeichen Frauenberuf angesehen wird?
Auf jeden Fall. Also es waren hauptsächlich Kolleginnen und da waren mal 2, 3 Kollegen. Die kamen dann auch von der Zeitarbeit, auch vom Haus, ja, aber auf jeden Fall. Also auf jeden Fall.
Ja, also bei mir dann eben nochmal 15, 20 Jahre vor dir war das auch gravierender. Da waren dann ein paar einzelne Männer, die vielleicht noch so von ihrem Zivildienst aus den 70er, 80ern oder 90ern da irgendwie hängen geblieben waren. Wo es ja immer mehr Pflegekräfte gibt und gab, das ist die Psychiatrie. Da habe ich ja nun auch viele Jahre gearbeitet, also fast 15 Jahre. Das ist traditionell ein bisschen mehr mit Männern auch besetzt oder eben auch die Intensivstationen. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf der IMC bei dir war, aber auf der Intensiv arbeiten ja immer viel mehr Männer, weil es einfach so technisch ist und dadurch irgendwie die Affinität, glaube ich, höher ist. Aber prinzipiell auf diesen inneren somatischen Stationen hatte ich schon immer das Gefühl, dass das absolut frauendominiert ist.
Meint ihr, dass das auch damit zusammenhängt, wie über den Beruf gesprochen wird? Also in den meisten Fällen wird ja noch von solchen Krankenschwestern gesprochen, was natürlich eine weibliche Person impliziert. Und Sprache formt natürlich auch ganz viel unser Denken. Und es wird sich jetzt ja nach und nach bemüht, eher neutrale Begriffe zu verwenden, wie Pflegefachkraft. Meint ihr, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist?
Ich finde es wichtig, weil man denkt schon, das ist ein Frauenberuf so irgendwie. Aber auch der Begriff Schwester, ich meine, das waren ja früher dann Ordensschwestern, glaube ich, woher das ja überhaupt kommt. So. Und das ist ja immer noch so, dass Patientinnen dann sagen, Schwester, können Sie mir gerade mal helfen oder so. Also finde ich jetzt an sich nicht schlimm, aber ich finde es gut, dass man jetzt Pflegefachfrau, glaube ich, oder Pflegefachmann, dass es da jetzt schon einen Unterschied gibt. Ich muss aber sagen, damals zum Beispiel, wenn auf Station jemand angerufen angerufen hat. Meine älteren Kolleginnen haben immer gesagt, dann Schwester so und so ist jetzt gerade hier. Und ich habe immer gesagt, Pflegerin. Weil ich fand das immer dann schon auch Pfleger, Pflegerin. So richtig identifizieren konnte ich mich mit Schwester auch nicht. Aber ich fand es jetzt nicht schlimm.
Also das kommt ja tatsächlich eben von den Nonnen und von den Schwestern, die sich gekümmert haben. Und da hängt ja auch ideologisch einfach total viel dran. Ne? Dieses sich aufopfern für wenig Geld und so weiter. Deshalb finde ich den Begriff heutzutage problematisch. Ich weiß aber noch, damals, als ich die Ausbildung gemacht habe, war ich ganz stolz, als ich mich eben nicht mehr als Schülerin Carola, sondern als Schwester Carola melden konnte, ich dann endlich richtig dazugehört habe. Und die Durchsage zum Beispiel bei uns in der Klinik war auch immer Schwester oder Pfleger. Also wenn jemand den Notfall gedrückt hatte, den Notfallknopf, dann wurde in den Raum gefragt. Ne? Und ich habe mich auch damit identifiziert. Ich habe dann aber später eben auch mich dann in der Hauskrankenpflege zum Beispiel mit meinem Vornamen und mit einem Sie ansprechen zu lassen. Und in den späteren Jahren bin ich dann einfach mit meinem Nachnamen angesprochen worden und fand das für mich irgendwie auch passend, weil ich finde, dass es eine andere Stufe von Professionalisierung ist.
Mhm. Das kann ich sehr nachvollziehen. Man distanziert sich dann ja vielleicht auch noch mal mehr davon. Und da genau macht es dann irgendwie, es wirkt dann nach einer größeren Professionalisierung. Genau, ich würde jetzt einfach noch mal weitergehen zum nächsten Themenbereich. Und zwar zum Thema Herausforderungen, was dann vielleicht auch schon so ein bisschen daran anknüpft, warum ihr euch irgendwann entschlossen habt, den Beruf hinter euch zu lassen und euch was anderem zu widmen. Was war bei euch die größte Herausforderung, der ihr euch stellen musstet? Sei es Überstunden oder einfach Emotionen, Geschichten, die man auch mit nach Hause genommen hat?
Also ich muss sagen, bei mir war der ausschlaggebende Punkt Corona. Also ich wusste auch irgendwie immer schon, dass ich ja studieren will. Also ich war mir irgendwann gar nicht mehr bewusst oder sicher, ob ich überhaupt Medizin studieren machen will, weil ich eigentlich relativ glücklich war so in dem Beruf. Ich habe auch 2019 habe ich meine Ausbildung abgeschlossen. Das ist so lange her. 2019 habe ich meine Ausbildung abgeschlossen und Corona fing ja an Anfang 2020 und ich war so stolz und ich habe meine erste eigene Wohnung gehabt, mitten in der Stadt, Bahn direkt, und ich fand es so geil einfach. Jetzt kann ich richtig so, ne, jetzt habe ich Geld, ich habe Gehalt, eigene Wohnung, ne, meine Freunde können zu mir kommen. Ja, und das war dann aber auch Winter, da hat man sowieso nicht viel gemacht. Ich dachte dann so, ja, im Sommer wird's richtig geil, und dann kam halt Corona so, ne. War das schon irgendwie schwierig, weil man nichts machen konnte. Und irgendwie in der Zeit von Corona hatte ich eigentlich fast nichts außer so die Arbeit und mit den Kolleginnen, wo man dann drüber spricht und alles so, ne. Aber ich muss sagen, ich glaube, das war für mich so, klar, man hatte in dem Beruf auch andere Herausforderungen mit Überstunden, mit Schichtarbeit, das ist auch anstrengend. Aber irgendwie was so, wenn ich jetzt so daran denke, war das schon Corona irgendwie, weil das einfach so eine Überlastung war. Ich echt auch nach den Diensten manchmal wirklich geweint habe und mir das zu viel wurde. Und ich wusste aber auch irgendwie, ich kann jetzt nicht gehen mitten während Corona. Ich hatte das Gefühl so, ich muss jetzt da sein so. Also so auch das Team will man irgendwie nicht im Stich lassen, ist sowieso total Personalmangel. Und wo das dann so ein bisschen besser wurde, habe ich mir dann überlegt, okay, was willst du für den Rest deines Lebens machen? Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, immer mehr Aufgaben kommen auf uns zu. Es wird irgendwie nicht besser. Und es gab auch irgendwann dann Dienste, wurden angeboten, 500 € Dienste oder so. Da dachte ich auch irgendwann, nee, ich will das Geld nicht. Ich will halt lieber meine Freizeit. Und irgendwann dachte ich mir, du kannst doch, das ist irgendwann, wurde es halt zur Aufopferung, hatte ich das Gefühl. Und ich war dann noch ja jung. Ich bin ja immer noch jung. Aber dann habe ich mir so gedacht, nee, irgendwie weiß ich nicht. Und bei mir fing das ja dann an, aber da kommen wir eigentlich später noch zu, wo ich dann während Corona so ein bisschen so Social-Media-Interessen dann irgendwie entwickelt habe. Aber ja, für mich war Corona auf jeden Fall die größte Herausforderung, glaube ich, generell. Also in einem Dienst, wie viele Patientinnen da gestorben sind. Also das verfolgt mich bis heute. Also das fand ich schon doch. Also das ist, glaube ich, so das Größte bei mir, ja.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also bei uns hat auf der Station, auf der ich zuletzt war, Corona einfach nur insofern betroffen, dass wir eben erhöhte Schutzmaßnahmen einleiten und durchführen mussten und die PatientInnen halt regelmäßig testen und alles sehr viel unpersönlicher war, dadurch, dass man immer die Masken getragen hat. Das war ja eben eine psychosomatische Therapiestation, in der ja auch so menschliche Interaktion auf einer anderen Ebene wichtig ist. Todesfälle habe ich da gar nicht so mitbekommen. Also für mich war tatsächlich einfach sehr schwierig und herausfordernd an dem Beruf der Schichtdienst. Also das hat mit meinem Schlafrhythmus schon sehr viel angerichtet und auch ein generell ständiges Gefühl von Schlafdefizit. Und als ich dann eben meine Kinder hatte, die noch sehr klein waren und ich dann trotzdem an den Wochenenden nicht da war oder auch an Feiertagen arbeiten musste, das fand ich wirklich sehr belastend. Und ich habe mich dann eben dafür entschieden, den Beruf zu verlassen, als ich noch auf der Entgiftungsstation gearbeitet habe, auf der ich einfach auch wirklich schlimmes Elend gesehen habe. Also wir hatten eben viele Menschen, die auch obdachlos waren, die immer wieder kamen, die wir eine Woche lang entgiftet haben, teilweise auch unter erschwerten Bedingungen, wenn die Krampfanfälle hatten, wenn die Delirien hatten. Dann haben wir sie gerade wieder entlassen und dann waren sie quasi am selben Tag noch wieder da und wieder in einem schrecklichen Zustand. Und das hat sehr, sehr an mir gezehrt. Es ist dann auch eben zu Gewaltvorfällen gekommen oder zumindest zu Gewaltandrohungen. Und es gab immer wieder so Momente, in denen die Atmosphäre auf der Station auch so bedrohlich gewesen ist, dass ich das schon auch sehr mit nach Hause genommen habe und mich dann mit Mitte 30, als eben eine andere Freundin gesagt hat, ich mache jetzt mein Abi nach, weil ich nochmal studieren möchte, gedacht habe, ja Moment, also ich habe ja mein Abitur, ich könnte ja jetzt einfach direkt mal so losstudieren, warum mache ich das eigentlich nicht? Denn die Vorstellung noch 30 Jahre lang so zu leben und zu arbeiten, die hat mich in dem Moment total abgeschreckt.
Da habt ihr mir die perfekte Überleitung präsentiert zu meiner Anschlussfrage, welche Wege ihr dann nach der Pflege gegangen seid.
Also ich glaube 2021, Dezember, wann habe ich mein Studium begonnen? Ich weiß es nicht mehr genau. Naja, auf jeden Fall hatte ich immer noch irgendwie den Gedanken, ich will studieren und irgendwie war ich aber, glaube ich, eigentlich schon weg von Medizin. Ich war, glaube ich, auch eigentlich weg von, also Pflege, ja, und Medizin studieren war ich eigentlich auch schon weg von. Aber weil ich jahrelang irgendwie das mal so gesagt habe, hatte ich so das Gefühl, ich muss das jetzt machen, weil ich das gesagt habe. Und weil jeder in meiner Familie und Freunde wussten, die Katrin will Medizin studieren. Habe mich dann auch beworben, habe aber zu der Zeit, also Anfang 2022, keinen Studienplatz bekommen, aber einen Zahnmedizin-Studienplatz. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann probier das einfach mal. Und habe dann relativ schnell gemerkt, mich interessiert nichts außer Gesichtschirurgie dann. Also Zähne war auf jeden Fall komplett raus und ich wusste aber auch, du willst das gar nicht mehr. Du machst dir hier gerade irgendwie was vor. Und dann zu der Zeit habe ich dann auch überlegt, du studierst jetzt etwas, wo du richtig Bock drauf hast. Und das war zu dem Zeitpunkt halt Social Media. Da war so TikTok voll im Aufkommen und so kreative Videos machen generell irgendwie. Und dann habe ich mich einfach beworben, einfach auch weil Familie hochgezogen ist, Uni Bremen, Kommunikations- und Medienwissenschaften und mein Zweitfach tatsächlich Philosophie, weil ich einfach wirklich, ich habe das schon mitbekommen. Also es sind jetzt schon Leute bei uns gestorben, Menschen gestorben an Corona. An Nachtdiensten, wo ich zum Dienst kam und es lag schon jemand tot im Zimmer und direkt nebenan, noch so kurz davor. Und ist dann auch gestorben, eine Stunde nachdem ich da war, Nachtdienst. Und dann kamen die Ärzte zu mir, Katrin, du hast ja jetzt ein Bett wieder frei. Also wir hatten quasi zu der Zeit 4 Bett-Corona-PatientInnen und die anderen waren dann Weaning quasi, also Beatmete oder alles gemischt irgendwie. Und ich habe die Corona-PatientInnen auch genommen, weil ich war allein, ich hatte keine Kinder und klar, ne, mache ich das dann auch. Und das irgendwie, ich weiß nicht, dann so tot und alles, das hat mich irgendwie mitgenommen. Und man denkt dann so drüber nach, über welche kleinen Dinge man sich aufregt im Leben und das ist alles so gar nicht so wichtig irgendwie. Und dann habe ich so das Leben hinterfragt und deshalb Philosophie. Aber mein Fokus ist auf jeden Fall Kommunikations- und Medienwissenschaften. Also das war so der Weg, den ich gegangen bin. Habe ich dann 2022 im Oktober dann angefangen. Und ja, jetzt mache ich hier das Praktikum, mein Pflichtpraktikum. Bin schon eigentlich am Ende, muss jetzt noch meine Bachelorarbeit schreiben und dann habe ich einen neuen Beruf quasi, beziehungsweise ein Studium. Studium habe ich ja dann, aber gehe auf jeden Fall einen anderen Weg als Pflege.
Ja, bei mir, wie es dazu kam, habe ich ja nun schon ein bisschen erzählt. Ich habe dann eben überlegt, okay, was will ich denn dann überhaupt studieren und habe mich so ein bisschen erinnert, was mich in der Schule denn immer alles so interessiert hätte. Und das war dann erstmal Englisch und Geschichte. Habe ich mich an der Uni Bremen dann auch eingeschrieben, habe aber in Geschichte ganz schnell gemerkt, dass es mir überhaupt keine Freude bereitet hat, weil es einfach gar nicht so war, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann bin ich nochmal zu Deutsch rüber gewechselt, weil ich einfach was studieren musste, was mir sozusagen, so wie du das auch gerade beschreibst, richtig am Herzen liegt, weil ich das sonst nicht durchgehalten hätte. Also ich habe halt während des gesamten Studiums auch immer weiter in meinem ersten Beruf gearbeitet, weil ich mich finanzieren musste, mich und meine Kinder und das Haus, was irgendwie auch noch abgezahlt werden musste. Also ich konnte eben auch nicht aus meinen heimischen Verpflichtungen sozusagen raus. Und ich wusste, ich halte das Studium nur aus, wenn ich maximal interessiert und engagiert bin. Und das lief dann auch tatsächlich sehr gut. Ich musste erstmal so mein Selbstvertrauen wieder gewinnen, dass ich auch so wie zu alten Schulzeiten da eben gute Leistungen erbringen würde. Ja, und dann habe ich jetzt eben vor 3,5 Jahren habe ich das Studium abgeschlossen und dann habe ich mein Referendariat gemacht und bin jetzt seit 1,5 Jahren eben in meinem neuen Beruf als Lehrerin, bin damit auch zufrieden. Der Beruf der Krankenschwester hat mich immer begleitet und hat mich auch in vielen Situationen schon gestützt. Aber ja, jetzt ist es auch gut, einen anderen Beruf zu haben.
Das heißt, ihr könnt sagen, ihr seid beide glücklich über den Wechsel und jetzt glücklicher im Gesamtbild als vorher.
Tatsächlich. Also das habe ich oft gesagt, aber mein Studium hier sowieso war richtig, also bis jetzt richtig schön. Und ich habe dann richtig gemerkt, so, du warst noch nie so glücklich und entschlossen mit dem, wo du gerade bist. So. Also es fühlte sich richtig an, noch besser als wo ich die Ausbildung angefangen habe. Es hat sich auch richtig angefühlt. Aber so glücklich, wie ich jetzt bin, war ich eigentlich davor noch nie.
Ja, also das war bei mir ein bisschen anders. Ich war dann die erste Zeit, in der ich wirklich dann Lehrerin war, wirklich so unglücklich und habe mit dem Gedanken auch nochmal gespielt, wieder auf meine alte Station, auf die psychosomatische Station zurückzugehen, weil ich da unheimlich gerne gearbeitet habe und tolle Kollegen hatte, auch nettes Patientenklientel und mich da auch immer am richtigen Platz gefühlt habe. Aber da habe ich eben erst angefangen zu arbeiten, als ich schon im Studium war. Und da hätte es sich auch falsch angefühlt, das Studium abzubrechen. Aber als ich dann mit dem Studium fertig war und in meiner neuen Berufsrealität angekommen bin, dachte ich, um Gottes Willen, ich breche das. Also ich gehe wieder zurück ins Krankenhaus, ich gehe zurück in die Psychosomatik. Das ist ja absolut grauenhaft. Und inzwischen ist es eben so, dass ich gerne an die Zeit zurückdenke, die ich jetzt die letzten Jahre auf meiner letzten Station hatte, aber eben auch in meinem neuen Beruf gut angekommen bin.
Ich gucke gerade, mit welcher Frage ich am besten anschließen kann. Eine Frage wäre nämlich gewesen, was euch dazu bringen würde, wieder den Beruf auszuüben. Also was es für Voraussetzungen geben müsste, wenn man jetzt mal so ein kleines Gedankenexperiment startet.
Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin aus der Ausbildung noch. Und sie ist aber auch in der Zeitarbeitfirma. Also ich muss da gerade drüber nachdenken, weil sie kriegt natürlich mehr Geld. Das wäre bei mir aber jetzt nicht das Ding. Ich glaube, Geld war gar nicht so bei mir jetzt so. Ich habe auch alleine gelebt. Ich habe keine Kinder. Das ist vielleicht nochmal was anderes. Aber ich glaube, ich würde mir wünschen, mehr Wertschätzung vor allem. Mehr Personal irgendwie. Es war schon viel zu der Zeit irgendwie, wenn ich da so drüber nachdenke. Glaube ich, war das. Also ich meine, letztendlich haben wir die 500-Euro-Dienst oder habe ich sie ja nicht gemacht. Also Geld ist auf gar keinen Fall, spielt da keine Rolle. Entlastung, glaube ich. Also bei uns war das dann so, ich weiß jetzt nicht, wie die Situation jetzt natürlich ist, ne? Aber wo wir dann Medikamente, Infusionen, alles machen mussten, dann immer Blutgasanalysen jede Stunde oder so. Und aber dann natürlich das Essen auch noch geben und anreichen, ne? Und das funktioniert nicht. Ja, ich weiß gar nicht, was würdest du sagen?
Ja, ich kann es auch nicht richtig sagen. Also mehr Geld wäre sicherlich auch sinnvoll. Das heißt ja auch immer, sobald mehr Männer in einem Beruf arbeiten, wird der auch aufgewertet, sowohl sozial als auch finanziell. Ich glaube, es gibt da so eine leichte Tendenz, dass mehr Männer inzwischen in den Beruf reingehen. Das würde ich mir für die KollegInnen wünschen, dass dadurch jetzt auch eine Aufwertung des Berufes stattfindet auf den Ebenen. Ich weiß aber auch nicht, ob das für mich die richtigen Argumente wären. Was ich immer besonders belastend auch fand, war dieses jederzeit angerufen werden können und gefragt werden, ob man einspringt zum Beispiel.
Oh, also, ja, das stimmt.
Ne? Und wie oft hat man es auch gemacht, weil man eben auch nicht wollte, dass die Kollegin, die jetzt schon dreimal eingesprungen ist, das schon wieder machen muss. Und also da habe ich mich oft sehr unter moralischem Druck gefühlt, gar nicht jetzt von den Menschen, die mich angerufen haben persönlich, sondern einfach von meinem eigenen Selbstbild, konnte ich das nicht gut zulassen, dann zu sagen, nö, ich komme jetzt nicht und ich habe jetzt keinen Bock. Also, dass da einfach die Personaldecke und vor allen Dingen auch vielleicht der Springerpool dermaßen ausgestattet ist, dass eben die Leute, die sich eigentlich an ihrem freien Wochenende auch erholen sollen, dann auch wirklich frei haben.
Stimmt, ja.
Also diese Unberechenbarkeiten im Beruf, die könnte man sicherlich irgendwie ein bisschen besser in den Griff bekommen. Und da geht es letzten Endes auch um Geld, nämlich um Geld, das die Krankenhäuser halt investieren müssten, um bessere Bedingungen zu schaffen.
Das mit dem Urlaub beziehungsweise mit dem Freisein, das ist auch so ein Punkt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin dann auch eingesprungen, aber auch, man geht auch krank zur Arbeit, muss ich auch drüber nachdenken. Ja. Ich hatte eine Sehnscheidenentzündung, ich hatte so einen kleinen Gips und bin trotzdem arbeiten gegangen, weil ich wusste, wenn ich jetzt nicht gehe, dann haben die wieder Stress, dann geh lieber.
Ja, ja. Genau.
Und das ist dann wieder so Aufopferung. Ja. Und das ist auch so, also das ist so ein kleiner Grund, aber auch so ein Grund. Weißt du, wenn du im Büro arbeitest oder, ich meine, gut, als Lehrerin ist auch nochmal, da bist du ja auch, oder du wirst erwartet so, aber es ist trotzdem anders, weil es stirbt niemand, niemand kriegt nicht seine Medikamente oder niemand liegt lange in seinem Stuhlgang oder weiß ich nicht was. Das ist trotzdem immer noch was anderes dann.
Genau.
Ja. Und ihr seid jetzt ja beide ein wunderbares Beispiel dafür, wie man es schafft, den Beruf noch einmal zu wechseln. Und habt ihr Tipps für Menschen, denen es ähnlich geht, die auch sagen, ich bin unglücklich mit dem, was ich jetzt mache und würde eigentlich sehr gerne was anderes machen? Könnt ihr da eure Erfahrungen teilen?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sich lohnt, das zu versuchen. Also auch wenn man, wie ich, dann eben schon Mitte 30 ist, ist es trotzdem meiner Meinung nach eine gute Möglichkeit, seinem Leben auch nochmal eine ganz andere Wendung zu geben. Es ist eben anders herausfordernd, gerade wenn man schon Familie hat und sich vielleicht schon so ein Leben eigentlich aufgebaut hatte. Und man muss definitiv bereit sein, eben an manchen Stellen auch zurückzustecken oder finanziell zum Beispiel Abstriche zu machen. Also bequem darf man nicht sein, wenn man das dann noch möchte. Aber für mich war es eine unglaubliche Bereicherung, dieses Studium überhaupt zu machen. Also meinen Horizont so zu erweitern mit der Art zu denken, die ich dort gelernt habe, mit dem vielen Input, den ich bekommen habe. Das hat mich unglaublich glücklich gemacht. Also was du beschrieben hast mit diesem Gefühl, das ist jetzt genau das Richtige, das hatte ich halt im Studium. Ich habe mich da wirklich aufgerieben, das kann ich schon sagen, aber es war trotzdem immer das Gefühl, das ist jetzt das Richtige und das gibt mir auf der anderen Seite auch ganz viel zurück. Und deshalb würde ich immer sagen, versuch das, guck, welche Stipendien es vielleicht noch gibt. Also ich habe zum Beispiel im Master auch ein Stipendium bekommen, das Deutschlandstipendium für Menschen, die sehr viel leisten. Für mich eben als berufstätige Mutter, die auch noch gleichzeitig studiert, das war dann eben die Argumentation. Und es gibt ja zig andere Stipendien für Menschen mit Migrationshintergrund, für Menschen mit Beeinträchtigungen, für Menschen, die eine super Ausbildung abgeschlossen haben und da noch ein Studium draufsetzen wollen. Also das wäre immer mein Rat, sich da wirklich zu informieren, wo man auch noch Unterstützung herbekommen kann.
Ja, also das würde ich auch auf jeden Fall sagen, mit dem auf jeden Fall versuchen, weil wenn man unglücklich ist, man muss was ändern, ja, um glücklich zu sein. Und wenn es der Beruf ist, dann auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, ich hatte natürlich dann das Gefühl der Sicherheit, weil ich wusste, ich habe eine abgeschlossene Ausbildung. Ich habe einen Beruf, ich werde nicht arm werden, beziehungsweise ich habe immer die Möglichkeit, irgendwie zu arbeiten, sei es jetzt in der Pflege oder vielleicht, weiß ich nicht, im Büro. Man kann ja auch einfach mit der Ausbildung andere Dinge machen. Also vom Finanziellen her war es bei mir ja auch so, ich habe natürlich volles Gehalt bekommen, ne? Mir ging es super gut und das fällt natürlich weg. Das war auch voll eine Umstellung bei mir. Aber ich habe zum Beispiel, es gibt Stipendien auch, ja, aber ich habe BAföG bekommen. Also ich bekomme BAföG und ich bekomme elternunabhängiges BAföG. Die Bürokratie, das lohnt sich halt schon. Also da hat man eben die Sicherheit, okay, Wohnung ist auf jeden Fall bezahlt und so andere Dinge. Man muss ja auch ab 25 dann eine andere, also die Versicherung selber zahlen und alles bei der Krankenversicherung. Aber das geht dann halt damit. Das war auch nervig und schwierig, aber ich bin total dankbar, dass es das halt einfach gibt. Also da kann man sich dann auch auf jeden Fall informieren. Vor allem, ich denke mal, vor allem das Finanzielle ist auch so ein Schritt, den man dann gehen muss. So, ne? Und wenn man vielleicht die Unterstützung in der Familie nicht hat. Man bekommt die Unterstützung auf jeden Fall. Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Deshalb auf jeden Fall versuchen und machen und das machen, was einem glücklich macht. Ich finde, das ist das Wichtigste. Also ich habe mir auch gesagt, ich mache nur noch Sachen, die mir Spaß machen und die mich wirklich glücklich machen. Also nicht immer, aber halt so im Ganzen, dass ich sagen kann, okay, ich bin zufrieden damit. Das finde ich so die Hauptsache auch im Beruf.
Ja, sehr schön. Ich würde jetzt auch schon zu meiner Abschlussfrage überleiten. Gibt es etwas, bei dem ihr sagen würdet, das habe ich aus der Pflege fürs Leben gelernt?
Du hast das vorhin tatsächlich auch schon so ein bisschen angesprochen. Ich war auch ein total schüchterner Mensch, als ich in die Pflege gekommen bin. Ich war auch in der Schule immer eher so ein bisschen außen vor und ich habe mich schwer getan, mit Leuten in Kontakt zu treten. Und da musste ich so dermaßen über mich hinauswachsen, um eben mit diesen vielen ständig wechselnden Menschen in Kontakt zu treten. Und das habe ich einfach mitgenommen. Das ist eine Fähigkeit, die ich mir da angeeignet habe, die bis heute für mich von Vorteil ist. Und ich schaffe es eigentlich auch immer, eine professionelle Freundlichkeit zu haben. Also auch in Stresssituationen bin ich jemand, der sich gut zusammenreißen kann, der irgendwie gut mit anderen in Kontakt kommen kann und meistens den richtigen Ton trifft, die richtige Ansprache für die meisten Menschen hat. Und ich habe, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, wie es anderen Menschen geht. Dadurch, dass ich ja auch sehr lange in der Psychiatrie gearbeitet habe, habe ich einen guten Blick dafür, wer vielleicht jetzt auch gerade in der Schule, bei meinen SchülerInnen, wem es da vielleicht auch gerade nicht so gut geht. Ich kann das auch ansprechen, ich kann Hilfe anbieten, aber auch ganz banal gesprochen einfach zu Hause, jetzt wenn die Kinder irgendwas hatten, wenn die sich irgendwie verletzt hatten, wenn die irgendeine Krankheit hatten. Ich hatte immer relativ schnell so eine Erstdiagnose und auch eine Idee, was können wir jetzt machen, ohne direkt zum Arzt gehen zu müssen, aber ich wusste eben auch immer, wann wir gehen müssen, weil das jetzt nicht mehr alleine zu behandeln ist.
Also was ich auf jeden Fall mitnehme, das habe ich eben schon angesprochen, dass man das viele vieles, was so groß erscheint und wovor man vielleicht Angst hat, dass es das, also dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Es ist immer so radikal zu sagen, nichts ist schlimmer als so jetzt diesen so Tod oder so zu erleben. Aber irgendwie ist alles dann nicht mehr so groß und wichtig irgendwie. Und auch zum Beispiel so Gefühle wie Aufregung, Angst vor Klausuren zum Beispiel sowas. Ich genieße das dann einfach, dass ich das überhaupt fühlen kann. Dann versuche ich mich so immer runter so ein bisschen so zu entspannen. Oder wenn ich in den Klausuren saß und mir da und so richtig mein Herz am Klopfen war. Ich war so aufgeregt und dann dachte ich so, boah, du genießt das hier. Du bist gerade hier an der Uni Bremen, schreibst eine Klausur. Wie geil ist das denn? So, also ich versuche das dann immer so zu lenken. Und das mache ich halt nicht nur in solchen Situationen, sondern auch, wenn wirklich irgendwas Schlimmes irgendwie passiert oder was einem schlimm vorkommt oder sowas. Ich finde, das ist so etwas, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, 100%. Aber auch so persönlich, so dass man ein bisschen so viel eigenständiger ist. Und am Anfang, ich war auch so schüchtern. Ich bin immer noch relativ schüchtern schon, aber bin viel offener und kann auch auf Menschen zugehen. Oder auch in der Ausbildung hatte ich die Möglichkeit, da bin ich ganz alleine 6 Wochen in Wien gewesen zum Beispiel. Da war das so ein Erasmus-Plus-Programm, also für Auszubildende. Kam da an und dachte mir auch so, was machst du ja eigentlich? Du bist hier ganz allein und du kennst hier niemanden. Und hab das so gut gemacht. So irgendwie, das sind so Sachen, die ich da irgendwie mitgenommen habe auf jeden Fall, so persönlich. Ja, und mit dem Krankheiten und so erste Diagnose und so, man wird auch immer noch gefragt, auch wenn ich nicht im Beruf mehr bin, ja, kannst du da mal kurz gucken und so, und dann hat dann schon eine gute Einschätzung. Also ich bin total dankbar dafür, dass ich das gemacht habe, und ich bin immer noch stolz darauf, dass ich das gemacht habe auch.
Euch begleitet auf jeden Fall eure Tätigkeit in der Pflege bis heute, kann man sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ich finde es auch interessant, dass Leute das wirklich machen, euch dann zu fragen, kannst du dir das und das mal angucken oder hast du irgendwie eine Idee, was das und das sein könnte? Da habt ihr gerade beide so genickt, als du, Katrin, das auch erzählt hast. Ja. Wirklich Leute gibt, die das machen. Okay, möchtet ihr noch etwas loswerden?
Feministischeren Themen sind wir ja so ein bisschen drumrum getanzt. Ich weiß nicht, ob wir die noch etwas mehr hätten irgendwie herausarbeiten können, was so Diskriminierung angeht oder eben unschöne Erfahrungen aufgrund dessen, dass wir Frauen sind. Oder eben auch, wir haben gesagt, es ist eigentlich ein frauendominierter Beruf, aber im Grunde habe ich mich da falsch ausgedrückt, denn es ist nach wie vor ein männerdominierter Beruf, denn in den Chefetagen sitzen ja nach wie vor hauptsächlich Männer, die dann eben über das Schicksal ihrer weiblichen Angestellten entscheiden, und auch dafür, dass nicht mal 20% der pflegenden Männer sind eben überproportionale viele Stationsleitungen dann wiederum Männer. Ne? Mhm. Also das ist ja schon eine Schieflage, die haben wir jetzt gar nicht so thematisiert. Ansonsten, ja, diskriminiert gefühlt zum Beispiel habe ich mich eigentlich nie als Frau. Ich habe mich manchmal vielleicht nicht ganz so ernst genommen gefühlt. Das war aber vor allen Dingen eher so von ärztlicher Seite. Und es gab auch unschöne Erlebnisse mit männlichen Patienten. Ich hatte das eben schon mal auch beim Waschen oder bei der Intimpflege, dass dann ein Mann da auch blöde Kommentare gemacht hat, vielleicht auch aus einer eigenen Unsicherheit heraus oder so. Aber ich weiß schon, dass mich das immer sehr erschreckt und auch irgendwie verschreckt hat, als ich noch jünger war. Aber das ist auch nicht so viel, wie man sich das vorstellt. Also man ist jetzt nicht ständig objektifiziert worden, oder ich bin nicht ständig objektifiziert worden. Und was ich aber eher auch so erlebt habe, ist manchmal, dass die Frauen untereinander eben auch ganz schön bösartig sein konnten. Ich weiß nicht, ob das heutzutage auch noch so ist, aber so gerade als ich die Ausbildung damals angefangen habe, ging es eben auch sehr darum, welche von den Pflegerinnen jetzt vielleicht auch gerade beim Oberarzt oder beim Chefarzt besonders gut ankommt und welche jetzt die Visite begleiten und immer die Planette anreichen darf und solche Dinge. Also so ein bisschen da dieses klassische, wie nennt man das, klassische Stutenbissigkeit, auch so mit Bodyshaming und so weiter. Aber ich hoffe mal, dass sich das heutzutage so nicht mehr zeigt. Ich habe es in meinen letzten Berufsjahren auf meinen Stationen so nicht mehr erlebt. Aber als ich eben um die Jahrtausendwende angefangen habe, in der Pflege zu arbeiten, war das schon noch spürbar, dass da eben auch dieser Klassiker Krankenschwester und Arzt als Liebesbeziehung, dass das da schon auch noch so ein bisschen verfolgt wurde und man da gegenseitig geguckt hat, wie man besser dastehen kann.
Ja, das war bei mir tatsächlich gar nicht mehr so. Also jetzt, ich denke jetzt an Liebesbeziehungen, gab es bei uns auch, aber es gab bei uns auch einen Pfleger, der mit einer Ärztin zusammen war und sowas. Und so richtig so untereinander irgendwie so biestig sein oder so unter den Frauen, fand ich jetzt auch nicht. Natürlich, man muss nicht jeden mögen. Man hat auch gemerkt, wenn zwei sich nicht gut verstanden haben. Aber so war das eigentlich, also mein Team war, also das, wo ich gearbeitet habe, wirklich, also ich war, habe mich eigentlich mit allen sehr gut verstanden. Meine Stationsleitung war auch eine Frau, ja, aber bei uns war, also ich muss sagen, bei uns die Pflegedienstleitungen haben sich auch immer so oft gewechselt. Also es waren aber auch viele Frauen, muss ich sagen. Mhm. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, zuletzt war es, glaube ich, auch eine Frau. Also ja, da habe ich jetzt auch nicht so viel mitbekommen oder auch mit Patientinnen oder Patienten, die irgendwie, während man gepflegt hat, habe ich tatsächlich auch nicht so mitbekommen. Ich hatte eher auch eine Situation, dass ein Kollege von der Zeitarbeit zu uns Kolleginnen ein bisschen, naja, also schon so Bemerkungen gemacht hat, der dann kam dann auch nicht mehr, weil wir uns dann beschwert haben. Also wenn ich dann irgendwo lange musste, er mir den Weg so versperrt hat, so, ja, du kommst hier nicht lang und sowas. Ja. Und dann unangenehm einfach Themen irgendwie angeschnitten hat, über die ich nicht mit ihm reden wollte oder so. Das habe ich erlebt, aber das ist, glaube ich, auch nur ein Einzelfall. Also es war wirklich, sonst habe ich sowas nicht erlebt, zum Glück.
Ja, das wäre ja ein schöner Trend, der sich dann vielleicht noch so weiter fortsetzt. Ja. Ne?
Okay, wunderbar. Vielen Dank, dass du das am Ende noch angesprochen hast. Ist ja super wichtig, dass man sich da auch untereinander, denke ich mal, drüber austauscht, um auch das Gefühl zu haben, man ist nicht alleine mit solchen Erfahrungen. Und das war sie auch schon, die heutige Folge von Boom bis Z. Ich möchte mich natürlich ganz herzlich bei unseren wunderbaren Gästinnen bedanken, dass ihr heute hier wart und über die Themen gesprochen habt und uns da so ein bisschen in eure eigenen Erfahrungen Einblicke gewährt habt. Also vielen Dank dafür.
Gerne.
Wir hoffen, ihr fandet das Thema genauso spannend wie wir und konntet euch sogar von unseren Gästinnen und ihrem Austausch inspirieren lassen. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Ihr habt Fragen, Vorschläge oder wollt euch einbringen, schreibt eine E-Mail an frauenseiten@bremen.de. Wir freuen uns über eure Nachricht.
Das war von Boom bis Z, der Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen. Von Boom bis Z ist ein Podcast, der herausgegeben wird vom Verein Frauen lernen gemeinsam e.V. und den Frauenseiten Bremen. Konzept und Redaktion Frauenseiten Bremen. Redaktion der aktuellen Folge Katrin Müller. Moderation Jana Keller. Musik Imke Bolz. Artwork Luise Hahn mit besonderem Dank an Pia Brandt. Social Media die Frauenseiten Social Media Unit. Schnitt Katrin Müller. Produktion Renate Strümpel. Mastering Jana Fischer. Ihr habt Fragen, Vorschläge oder wollt euch einbringen, schreibt eine E-Mail an frauenseiten@bremen.de oder nutzt das Kontaktformular in den Shownotes. Lasst gern einen Kommentar auf unserem Blog und abonniert unseren Podcast im Podcast-Player eurer Wahl. Bis dann.